Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des HNO-Podcasts im Ohr des Patienten. Mein Name ist Nora Meyer und ich darf Sie heute wieder durch diese Folge führen. In diesem Podcast werden komplexe HNO-Themen des alltäglichen Lebens für jedermann und jeder Frau einfach erklärt. Wir begeben uns gemeinsam auf eine Reise durch die Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde sowie Kopf- und Halschirurgie und beantworten mit Fachexperten und Expertinnen Ihre Patientenfragen. Heute beschäftigen wir uns mit den Nasennebenhöhlen, die sich ja sehr unangenehm und langwierig entzünden können. Um für Sie viele Fragen rund um die Nasennebenhöhlen zu klären, haben wir heute Primaria-Universitätsdozentin Dr. Monika Cattellieri zu Gast. Sie ist Vorständin der HNO-Abteilung an der Klinik Donaustadt in Wien. Herzlich willkommen, Frau Dr. Cattellieri.
Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Frau Doktor, ich bin ja zum Glück bis jetzt relativ verschont geblieben, was meine eigenen Nasennebenhöhlen betrifft. Ich klopfe mal zur Sicherheit auf diesen Holztisch. Allerdings kann ich mich schon gut daran erinnern, einmal hatte ich in diesem Bereich Probleme. Ich hatte damals irgendwie das Gefühl, mein ganzer Kopf ist zu, meine Nase ist verstopft, ständig hatte ich einen unangenehmen Druck auf Wangen und auch im Kopf. Und gelöst hat sich da wochenlang irgendwie gar nichts. Ja. Beschreibe ich hier denn gerade wirklich eine sogenannte chronische Rhinosinusitis, über die wir ja heute sprechen?
Könnte hinkommen. Die Symptome, die Sie geschildert haben, passen zu einer chronischen Rhinosinusitis.
Mhm. Vielleicht, dass wir das wirklich noch einmal beschreiben. Was sind denn laut Ihrer Diagnose wirklich typische Symptome für eine chronische Rhinosinusitis?
Die typischen Symptome einer chronischen Rhinosinusitis sind meistens eine behinderte Nasenatmung. Das heißt, die Patienten kommen und sagen, sie kriegen schlecht Luft durch die Nase. Dann haben sie oft ein Druckgefühl im Bereich der Wangen, im Bereich der Kieferhöhlen, manchmal auch im Bereich der Stirn, vor allem wenn sie sich vorne hinunterbeugen. Viele geben an, dass sie bei Druckschwankungen im Lift oder auch beim Fliegen extreme Beschwerden, stechende Schmerzen im Bereich der Stirn und der Nebenhöhlen haben. Viele geben auch an, dass sie ein chronisches Gefühl haben, dass ständig Sekret im Rachen hinten hinunterrennt. Sie haben immer das Gefühl oder das Bedürfnis, sich zu schneuzen, aber eigentlich kommt nichts runter. Das sind so die typischen Symptome, die man in der Anamnese im Rahmen der Befragung der Patienten zu hören bekommt.
Wenn es mir als Patientin so geht, ja, ich merke, ich habe diese Symptome, irgendwie merke ich, es tut sich nichts, so wie es bei mir damals war und das wochenlang, wie lang sollte ich denn abwarten, bis ich dann wirklich sagen muss, naja, ich muss mir das jetzt anschauen lassen, weil das wird offensichtlich nicht besser?
Das ist eine sehr, sehr individuelle Entscheidung. Oft versuchen die Patienten nach einer akuten Infektion mit diversen konservativen Maßnahmen das selber in den Griff zu kriegen. Sie gehen zum Facharzt, er schreibt ihnen diverse Behandlungen auf. Bei manchen wird es ein bisschen besser, dann nach Beendigung der Therapie kommen die Beschwerden wieder. Das zieht sich oft über Wochen, Monate, manchmal Jahre dahin. Und es hängt letzten Endes vom Leidensdruck der Patienten ab, bis sie irgendwann mal sagen, so jetzt reicht's mal, jetzt geh wohin, ich möchte irgendwas dagegen tun.
Wenn nun ein Patient, eine Patientin zu Ihnen kommt mit Beschwerden, wie wird denn die chronische Rhinosinusitis genau diagnostiziert?
Zuerst mache ich eine ausführliche Anamnese, das heißt, ich lasse mir vom Patienten schildern, wie sein Beschwerdebild ist. Und meistens fallen dann im Rahmen dieser Anamnese die Beschwerden bzw. Symptome, die wir vorher genannt haben. Der nächste Schritt ist der, dass ich den Patienten klinisch in die Nase hineinschaue. Das mache ich entweder mit einem normalen Blick über ein Nasenspekulum von vorne oder, wenn ich genauer schauen will, nehme ich ein Nasenendoskop. Das ist so quasi mein verlängertes Auge, wo ich mit einem Licht direkt an die wichtigsten Stellen in der Nase schauen kann und schauen, wie es in der Nase drin ausschaut. Und da sieht man dann doch das ein oder andere, was mich hinführt zu einer chronischen Sinusitis und wo ich die Diagnose bestätigen kann. Der nächste Schritt ist dann eine sogenannte Bildgebung. Das heißt, ich schicke den Patienten zum Nasennebenhöhlen-CT, zur Computertomographie, weil in einer Computertomographie kann ich so quasi auch hinter die Strukturen schauen, die ich mit einem normalen endoskopischen Blick nicht sehen kann. Bestellen wir die Patienten dann wieder, wir besprechen dann gemeinsam die Situation und beschließen dann, wie wir weitermachen.
Stichwort, wie macht man weiter? Was ist so die klassische Therapie bei so einer chronischen Sinusitis?
Prinzipiell muss der Patient einmal verstehen, worum es geht. Ich zeige dem Patienten dann die Bilder, erkläre ihm die Anatomie, zeige ihm so quasi, wo die Schwachstellen und die Probleme liegen. Und die Probleme einer chronischen Sinusitis, möchte ich jetzt ganz vereinfacht sagen, warum wir die Nebenhöhlen haben, wissen wir nicht. Das Einzige, was wir wissen, ist, dass wir Probleme machen, wenn sie keine Luft kriegen. Und dieses keine Luft kriegen dieser Nasennebenhöhlen macht uns diese Beschwerden. Und diese Situation der schlechten Belüftung muss ich mit verschiedenen Maßnahmen versuchen, in den Griff zu kriegen. Und das oberste Gebot bei der Behandlung ist primär abschwellen, abschwellen und noch einmal abschwellen. Das mache ich mit verschiedenen konservativen Möglichkeiten. Ich habe abschwellende Nasentropfen, ich habe kortisonhältige, nur lokal wirkende Nasensprays, ich habe Kochsalzlösungen zur Verfügung, ich habe Medikamente, die man als Tabletten nimmt, die so quasi über den Blutweg abschwellen. Da gehören die Pseudoephedrine dazu, das ist eine Medikamentenklasse. Da gehört auch ein Cortison dazu, das ich den Patienten verabreichen kann. Und ich mache mal so eine konservative Therapie und schaue, wie es dem Patienten geht. Wenn ich mit dieser konservativen Therapie eine Beschwerdefreiheit erzielen kann, mehr will ich nicht. Bespreche das mit dem Patienten, der Patient ist glücklich und zufrieden und die Behandlung ist erfolgreich abgelaufen. Manchmal nur für eine Zeit, manchmal kommen die Beschwerden wieder. Wenn die Beschwerden wiederkommen, muss ich mir wieder überlegen, ob nicht vielleicht eine andere Behandlung zusätzlich sinnvoller wäre. Sollten die genannten konservativen Therapiemaßnahmen und auch die chirurgische Therapie nicht zum Ziel führen, gibt es seit relativ kurzer Zeit die Möglichkeit einer Immuntherapie. Das ist eine Art Spritzentherapie, wo man monatlich subkutan, also unter die Haut, eine kleine Spritze kriegt und damit so quasi das Immunsystem stimuliert, dass die Polypen sich nicht mehr bilden bzw. zurückgebildet werden. Das ist allerdings eine Lebenstherapie und man sollte doch versuchen, diese Therapie nur in ausgewählten Fällen anzuwenden, wenn alle anderen Therapiemaßnahmen nicht zum Ziel führen. Wenn die Beschwerden mit der konservativen Therapie nicht das Ziel erreichen, das der Patient und ich mir erwarte, dann muss ich mechanisch einsteigen. Und mechanisch einsteigen heißt, ich muss auf chirurgischen Wege die Eingänge zu Nebenhöhlen vergrößern, aufmachen oder den Weg so quasi für die Belüftung freilegen.
Ist das ein kleiner Eingriff oder wie kann man sich das vorstellen?
Das Ganze passiert endoskopisch, das heißt, ich fahre auch wieder mit meinem verlängerten Auge in die Nase hinein und arbeite dann mit ganz kleinen Zängelchen, Saugern direkt an der Stelle, wo der Eingang zur Nebenhöhle liegt. Meistens ist der Eingang zur Nebenhöhle nicht so, dass ich direkt von der Nase hineinschauen kann, sondern es sind ganz dünne Knochenlamellen vorgelagert, die muss ich weggeben, so dass ich dann wirklich einen guten Einblick in die Höhle kriege. In die Kieferhöhle, in die Stirnhöhle, in die Sitzbeinzellen und auch in die sogenannte Keilbeinhöhle, die ist ganz weit hinten, hat allerdings einen eigenen Eingang und verhaltet sich relativ unabhängig von den anderen drei Nebenhöhlen, so dass die Keilbeinhöhleneröffnung nur in seltenen Fällen notwendig ist.
Ist das ein Eingriff, den Sie dann ambulant durchführen können oder braucht es da Betäubung oder wie funktioniert das?
Nein, ambulant geht es leider nicht. Wir machen das in Vollnarkose, weil die Nasenschleimhaut beim Eingriff blutet. Das Blut rinnt dann natürlich in den Rachen hinunter. Der Patient sollte kooperieren, hat natürlich Angst. Wir können damit nicht so gut arbeiten. Das Endergebnis ist nicht so gut, wenn wir in ambulanter bzw. lokaler Betäubung arbeiten. Wir haben das früher probiert, sind zu dem Schluss gekommen, dass es nicht ganz so zielführend ist, sodass wir diese Eingriffe standardmäßig in Vollnarkose durchführen.
Wie lange dauert es, bis ich mich als Patient, Patientin nach so einem Eingriff wieder erholt habe? Und wie vielversprechend sind dann langfristige Resultate?
Die Erholungsphase nach einem solchen Eingriff dauert im Durchschnitt zwischen 10 Tagen und 3 Wochen, hängt ein bisschen von der Regenerationsfähigkeit der Schleimhaut ab. Auch die Schleimhaut hat unterschiedliche Voraussetzungen in der Wundheilung, hängt ein bisschen davon ab, ob sie so quasi zu so einer chronischen Rhinositis sehr viel beiträgt mit Polypenbildung oder ob das rein ein funktionelles anatomisches Problem ist, dass halt die Anatomie eng ist und die Belüftung deshalb schlecht ist. Wie erfolgversprechend so eine Operation ist, ist unterschiedlich. Wenn eine chronische Rhinosinusitis im Sinne einer chronischen Belüftungsstörung aufgrund einer engen Anatomie vorliegt, muss ich die Anatomie erweitern. Und wenn so quasi die Belüftung gut funktioniert, kann sich das System sehr gut erholen. Und ich erwarte mir, dass der Patient auf Dauer beschwerdefrei ist. wenn die chronische Sinusitis aufgrund einer Schleimhautabwehrschwäche vorliegt, ist es meistens mit einer ausgeprägten Schleimhautschwellung und Polyposis nasi verbunden. Ich kann die Nebenhöhleneingänge genauso aufmachen, erweitern. Was ich allerdings nicht kann, ist die Schleimhaut auswechseln. Und wenn diese Schleimhautprobleme von vornherein vorliegen, ist eine Operation in manchen Fällen, sage ich einmal, nicht zielführend. Ausschlaggebend für die Interpretation primär und im Rahmen der Aufklärung für so einen Patienten ist bei mir immer das genaue Anschauen der CT-Bilder. Und da schaue ich immer auf die Keilbeinhöhle. Wenn die Keilbeinhöhle vollkommen unauffällig und lufthältig ist, obwohl die vorderen Nebenhöhlen komplett verschattet sind, Polyposis vorliegt und dergleichen, gehe ich davon aus, wenn ich die Eingänge zu den Nebenhöhlen gut frei mache, eine physiologische Belüftung der Nebenhöhlen gewährleistet wird, dass sich die Nebenhöhlen wirklich erholen können. Weil die Keilbeinhöhle, die sich vollkommen unabhängig verhaltet, kann das ja auch. Wenn allerdings die Keilbeinhöhle pumpfest zu ist und alle Nebenhöhlen pumpfest zu sind und die Nase mit Polypen ausgefüllt sind, dann ist es oft schwierig, das Schleimhautproblem wirklich in den Griff zu kriegen.
Also ich habe es jetzt so verstanden, also entweder es ist eine anatomische Sache, ja, dass man sagt, auch als genau eine oder eine funktionelle. Vielleicht noch ganz kurz abschließend auch, wenn ich jetzt nicht ständig betroffen bin von so einer chronischen Nasennebenhöhlenentzündung, was kann ich denn als Betroffener im Alltag tun, um meine Beschwerden zu erleichtern? Wenn mich das noch nicht so blockiert, dass ich sage, ja, ich muss da operieren gehen, was kann ich machen? Soll ich mir eine Nasendusche kaufen? Soll ich ständig inhalieren? Vielleicht gibt es da noch ein paar alltagstaugliche Tipps.
Es gibt auch Patienten, die nach der gemeinsamen Beurteilung der klinischen Situation und auch der Besprechung der CT-Bilder sagen, okay, jetzt weiß ich, was los ist. Ich kann damit umgehen. Ich mache meine Nasenspülungen. Ich halte mich vielleicht, wenn ich Allergien habe, an eine entsprechende Diät. Ich nutze halt Nasentropfen, wenn ich einen akuten Infekt habe. Aber eigentlich so groß ist mein Leidensdruck nicht, dass ich da jetzt operieren gehen will. Damit kann ich auch leben.
Gibt es eigentlich Langzeitfolgen einer solchen chronischen Rhinosinusitis? Also wenn ich das jetzt wirklich jahrelang habe und ich tue nichts dagegen?
Viele Patienten leiden neben einer chronischen Rhinosinusitis auch unter asthmatischen Beschwerden. Diese asthmatischen Beschwerden haben unterschiedliche Ursachen. Trotzdem hat man mittlerweile erkannt, dass asthmatische Beschwerden oft mit einer Rhinosinusitis in Einklang stehen. Und man weiß mittlerweile auch, wenn die Nase saniert wird, bessern sich oft die asthmatischen Beschwerden auch. Das heißt, wenn eine Rhinosinusitis, eine ausgeprägte Rhinosinusitis mit asthmatischen Beschwerden vorliegt, sollte man schon im Auge haben, zumindest einmal die nasale Situation und die Nebenhöhlensituation zu sanieren. Und anschließend wird man sehen, ob sich das Asthma beruhigt oder nicht.
Vielen Dank für diese ausführlichen Antworten, Frau Dr. Cattelieri, zum Thema chronische Rhinosinusitis. Ich bin mir sicher, dass wir manchen Patientinnen und Patienten damit Hilfestellung leisten konnten bei Problemen mit ihren Nasennebenhöhlen. Vielen Dank auch fürs Zuhören, liebe Hörerinnen und Hörer. Wenn Sie auch weiterhin Infos rund um das Thema Hals, Nasen, Ohren hören möchten, abonnieren Sie den Podcast gleich auf der Plattform, wo Sie gerade zuhören. Ist das Spotify, dann aktivieren Sie auch gleich die Glocke, damit Sie keine Folge mehr verpassen. Vielen Dank, Frau Doktor, und einen schönen Tag noch.
Auch ich bedanke mich. Vielen Dank.